Rom, Dienstag, 9. September, 8.15 Uhr. Enrico Mancini, Beamter bei der Kriminalpolizei im Revier Monte Sacro, stand in seinem Büro über seinen Schreibtisch gebeugt und blätterte im Messaggero. Er faltete die Zeitung einmal mit seinen Fingern, die in braunen Lederhandschuhen steckten, dann beugte er sich noch weiter vor, um besser lesen zu können, schlug die schmale schwarze Krawatte zurück, die er zu dem über die Jeans hängenden grauen Hemd trug, weil sie nun vor seinem Blickfeld baumelte. Doch er kam nicht dazu, die ersten Zeilen des Artikels zu studieren, denn in diesem Moment enterte, von Kopf bis Fuß durchnässt, ein blonder Höhlenmensch den Raum. Walter Comello, der jüngste Ispettore der Kriminalpolizei.
»Haben Sie schon gehört, Kommissario?« sprudelte es aus ihm heraus. »Drüben bei San Paolo wurde eine Leiche gefunden.«
Er wartete auf eine Reaktion, die jedoch ausblieb und fuhr fort.
»Eine Frauenleiche, brutal aufgeschlitzt.«
»Beruhige dich und dann erklärst du es mir«, sagte Mancini, ohne den Blick von der Zeitung zu heben.
»Eine Studentin hat den Fund gemeldet. Die Leiche einer Frau, so um die 40, zerteilt wie ein Tier. Einmal der Länge nach und einmal quer, mit einem Kreuz in der Mitte, wie bei einer Pagnotta.«
»Hör auf damit, Walter«, Mancini seufzte. »Wer ist diese Studentin? Was wollte sie um diese Zeit dort?«
»Ihr Name ist Paola Arduini. Sie hat ausgesagt, vor einer anstehenden Prüfung dort zur Messe gewesen zu sein«,
erklärte Comello seinem Vorgesetzten, der immer noch reglos vor seiner Zeitung stand. »Du siehst jetzt erstmal zu, dass du dich mit dem Händetrockner halbwegs trocknest, und dann kommst du wieder her.«
Comello verschwand, kehrte aber bereits 5 Minuten später zurück, die goldblonden Haare zerzaust.
»Wer ist mit dem Fall betraut?«, fragte Mancini.
»Das für die Gegend zuständige Kommissariat.«
»Na, dann betrifft uns die Sache wohl kaum. Wir sitzen schließlich auf der anderen Seite von Rom.«
»Man kann nie wissen«, Comello grinste verschwörerisch.
»Ispettore Comello, das Faktotum der Station, Fahrer, Computerfreak, Vertrauensmann und, wenn nötig, Schläger, kannte Mancini nur zu gut.
Comello war 30 Jahre alt, arbeitete seit 2 Jahren als Ispettore bei der Polizei. Er hatte Mancinis Karriere schon zu seiner Zeit als einfacher Streifenbeamter verfolgt und den Profiler für seine internationalen Erfolge bewundert. Nach seiner Beförderung war er im Polizeirevier Monte Sacro gelandet, demselben, in das Enrico Mancini sich vor 1,5 Jahren, als seine Frau erkrankt war, hatte versetzen lassen, um näher an seinem Wohnort zu sein.
Comello kannte die verschlungenen Pfade, die den Kommissario menschlich wie beruflich in dieses kleine Revier geführt hatten.
Einen Moment herrschte Schweigen. Als an der Tür das gedämpfte Geräusch von Fingerknöcheln auf Holz erklang, wandten sich die beiden Männer gleichzeitig der Türöffnung zu, aus der die schwere Stahltür entfernt und an die benachbarte Wand gelehnt worden war. In der Öffnung stand Caterina De Marci, Ispettrice und zudem die Fotografin des Reviers. Klein und zierlich, mit kupferrotem Haar.
»Caterina«,
begrüßte Comello sie.
»De Marci«, sagte Mancini beiläufig.
»Wir können jetzt los, zum Haus von Dottor Carnevali.«
Caterina De Marcis Versuch, Blickkontakt mit Mancini aufzunehmen, scheiterte. An diesem Morgen stand der Ortstermin in Mauro Carnevalis Villa an, einem als vermisst gemeldeten Chirurgen. 55 Jahre alt, geschieden und Vater eines Sohnes, war er alleiniger Bewohner eines imposanten Landhauses in der Nähe von Rom. Er arbeitete im Policlinicum Gemelli, wenn er nicht Patienten in seiner Privatpraxis in Parioli empfing. Er hatte keine Hobbys und verreiste nie. Die Medizin war, wie man so sagt, seine Lebensaufgabe. Am Morgen seines Verschwindens hätte er eine Operation durchführen sollen, war aber nicht im Krankenhaus erschienen. So stand es in der Akte mit der Aufschrift »Vorgang Carnevali« auf dem Schreibtisch des Kommissario. Was nicht in der Akte stand, war die Tatsache, dass durch eine seltsame Laune des Schicksals Carnevali der Arzt gewesen war, der versucht hatte, Marisas Krebserkrankung zu behandeln.
»Wir warten im Wagen auf Sie«, sagte Caterina und verließ den Raum.
»Noch einen Kaffee, dann komme ich«, rief Mancini ihr hinterher.
Comello wartete in der Tür auf ihn. Mancini stand vor der Kaffeemaschine, als das schrille Klingeln des altmodischen Bakelitapparats auf seinem Schreibtisch die Stille durchbrach.
»Ja?«
blaffte Mancini in den Hörer. nickte, lauschte eine Weile schweigend und legte schließlich auf. Dann strich er sich mit den Fingerspitzen über die Lider und sagte knapp, ohne Comello anzusehen:
Das war Questore Gugliotti. Er hat mich gebeten, Kommissario Lofranco bei den Ermittlungen zu unterstützen. Erst einmal rein informell.
Comellos Antwort kam schnell.
Ich wusste es, Dottore, ich wusste es.
Aus Mancinis dunklen Augen war jeder Glanz gewichen.
Ich muss los. Dann müsst eben ihr zwei den Ortstermin in Carnevalis Haus erledigen.
Zu Befehl, antwortete Comello. Mancini trat ans Fenster, schob die Jalousie beiseite und sah hinaus. Seit Tagen litt Rom unter einem lähmenden Regen. Schmutzwasser, grau wie der Himmel, überflutete die Via Nomentana, seit die unzureichenden Abwasserkanäle der Hauptstadt sprudelnd überliefen. Dieses Wetter war gerade dabei, Einfluss auf seine persönliche Stimmung zu nehmen. Tief in seinem Inneren spürte er, wie sich das inzwischen gewohnte Grau in das Schwarz der schlimmsten Momente verwandelte, das ihn bald in eine seiner Krisen hineinziehen würde. Er war gerade dabei, sich dies einzugestehen, als seine Beine sich wie von selbst auf die lederne Aktentasche zubewegten, die am Fuß des Schreibtischs lehnte. Er bückte sich und seine Hand glitt hinein. Mancini lauschte einen Augenblick, bis er sicher war, allein zu sein. Er seufzte, presste die Augen fest zu und hob den Hals der Flasche an seinen Mund. Rom, Dienstag, 9. September, 11 Uhr. Kommissario Enrico Mancini betrat, den ausgeblichenen Trenchcoat eng um den Leib geschnürt, gemächlichen Schrittes die Polizeiwache des Reviers Garbatella. Kommissario Lofranco erwartete ihn schon in seinem Büro.
Dario, Enrico, wie geht's?
So lala. Mancini ließ sich in einen Sessel vor dem Schreibtisch fallen.
Ich arbeite am Fall des vermissten Dottore Carnevali.
Ich habe davon gehört. Lofranco richtete den linken Bügel seiner Brille, der mit Klebeband befestigt war.
Du weißt, warum ich hier bin, oder?
Klar, Gugliotti hat mich angerufen.
Und? Was hat er dir gesagt? Fragte Mancini trocken.
Ich soll dich vorübergehend mit rumschnüffeln lassen. Aber, naja, wenn es ganz dumm läuft und das nur der Anfang ist, wirst du demnächst sowieso bis zum Hals mit drinstecken, warnte Lofranco. Mancini ließ seine Lider für einen Moment entspannt ruhen, dann riss er sie wieder auf und zwinkerte mehrfach heftig, wie bei einem plötzlichen Tick.
Es tut mir wirklich leid für die arme Frau, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass es sich um die Tat eines Serienmörders handelt.
Kommissario Lofranco musterte seinen ehemaligen Teamkollegen. Mancini wirkte müde und verbraucht. Der kürzliche Tod Marisas hatte ihn in ein anderes Leben katapultiert. Ein Leben, in dem er sich ganz offensichtlich nicht wohlfühlte.
»Du siehst müde aus«, sagte Dario.
»Lass uns keine Zeit verlieren. Sag mir, was du über diese Frau weißt, und dann schauen wir, ob ich dir helfen kann.«
»Na gut.«
Mit einem Seufzer hob Lofranco eine Akte an.
»Ich habe hier eine erste Rekonstruktion des Tathergangs. Wir wissen schon einmal, um wen es sich handelt, denn das Opfer hatte seinen Personalausweis bei sich. Nora O'Donnell, eine Irin. Und wir wissen auch, dass sie in einem Pub in Santa Maria Maggiore gearbeitet hat. Außerdem haben wir herausgefunden, dass Nora O'Donnell sich gestern Abend, also am 8. September, in der Nähe der Eni-Zentrale im Stadtviertel Eur aufgehalten hat, am See. Sie wurde dort von den Straßenhändlern gesehen.
Dario sah Enrico ungläubig an.
Woher weißt du? Marokko, Bangladesch, Pakistan, Ukraine. Die Straßenhändler aus sämtlichen Winkeln der Erde und nunmehr über die ganze Stadt verteilt, waren die eigentlichen Augen und Ohren. Vor allem aber der Mund Roms.
Das wusste Mancini nur zu genau.
Erzähl weiter. Also, es scheint nicht so, als hätte jemand versucht, sich ihr zu nähern. Sie ist einfach verschwunden, wenn man so will.
Haben wir die Zeugenaussagen der Straßenhändler? Hast du einen von deinen Männern hingeschickt?
Ja, aber dabei ist nichts rumgekommen. Diese Leute muss man schon auf die Wache bringen, damit sie reden.
Verstehe. Sie wollen nicht als Spitzel dastehen.
Mancini führte die Hand ans Kinn.
Wie ist sie gestorben? Laut vorläufigem Bericht ist sie erwürgt worden. Sie verlor das Bewusstsein, als der Mörder sie an den Haaren schleifte. An der rechten Schläfe fehlt eine Haarsträhne.
Und?
Das ist alles. Vielleicht hat er sie in einem Wagen weggebracht.
Und dann?
Dann hat eine Studentin sie auf dem unbefestigten Gelände neben der Basilika tot aufgefunden.